Das kann gefährlich sein, das zu sagen, was Gott möchte oder meint Gott, was Gott will. Das haben die Menschen damals, als Jesus unterwegs war, auch gehört oder gespürt. Denn Jesus war nicht zimperlich. Wenn wir mal die Evangelien lesen, das, was Jesus so zu den Menschen gesagt hat und wie er denen teilweise wirklich was vor den Kopf geschlagen hat und deren Weltbild ja in Frage gestellt hat, dann merkt man eigentlich, dass Jesus nicht auf Sympathie beziehungsweise auf Harmonie oder Anerkennung aus war, sondern er war aus auf die Wahrheit. Und die Wahrheit, die tut manchmal weh. Das geht euch vielleicht auch so, wenn jemand euch etwas sagt, was euch im ersten Moment vielleicht irritiert oder sogar verletzt, aber wenn man dann mal drüber nachdenkt, vielleicht doch das eine oder andere da dran ist und man merkt, Mensch, der hat ja gar nicht so Unrecht, aber das hört man natürlich nicht so gern. Und so geht mir das eigentlich immer wieder, wenn ich in der Bibel lese. Heute mehr denn je, weil ich mehr lese als je. Und werde durch das Wort Gottes einfach manchmal so ein bisschen erschlagen, weil ich das Gefühl habe, dass das funktioniert nicht mit dem, was da von mir erwartet wird oder was da steht und das einzuhalten in unserem Leben, das ist fast unmöglich. Und vielleicht wird euch das heute auch so gehen. Deswegen die Predigt heute. Ich predige nicht euch, sondern ich predige uns. Das heißt also, es ist ein Thema, was mich persönlich sehr beschäftigt seit einiger Zeit. Und es soll jetzt auch nicht der Eindruck entstehen, der Bernd, der hat's raus. Ganz im Gegenteil. Ich weiß ganz genau, dass das ein Punkt ist, wo ich mich immer wieder prüfen muss. Was will Gott von meinem Leben? Und das ist manchmal wie ein Schlag vor den Kopf. Deswegen nur so viel vielleicht dazu. Gottes Wort ist nicht immer gemütlich. Durch eine Bibelarbeit mit Jossi Chacko, das ist der Gründer von Empath, also dieser großen Gemeindegründungsbewegung in Indien, die ich am Anfang meiner Indienreise im März mit den anderen Teilnehmern gehört habe, wurden wir mit einer Frage konfrontiert. Und da geht's schon los. Was kostet Nachfolge? Das ist der Preis von Nachfolge, Jesus nachzufolgen. Und insbesondere im Hinblick auf diese schwierige Situation in Indien und darüber hinaus natürlich auch in vielen anderen Ländern dieser Erde, wo Christen verfolgt und unterdrückt werden, da bekommt dieser Begriff Jünger und Nachfolge eigentlich eine ganz neue Bedeutung. Und wenn man dann in so einem Land ist wie Indien und erlebt, wie junge Christen, mit welcher Hingabe junge Christen dort ihren Glauben leben und bereit sind, dem Ruf Gottes, den Worten Gottes zu gehorchen und zu gehen, dahin, wo Gott sie sendet, dann ist man echt beeindruckt und bewegt und auch beschämt, das so auch zu erleben und diese Menschen kennenzulernen, die dann vielleicht an einen unbekannten Ort gehen, um sich von Gott gebrauchen zu lassen, um Jesus nachzufolgen. Und diese Bibelarbeit, das war eine Lektion für mich, an der ich bis heute echt zu knabbern habe. Und ich möchte euch einladen zum Mitknabbern. Auch auf die Gefahr, dass wir uns daran die Zähne ausbeißen. Also es ist durchaus möglich, dass Gott da heute vielleicht auch mal so ein bisschen tiefer gräbt und mich hinterfragt und uns hinterfragt. Die Kosten der Nachfolge sind nämlich nicht billig. Und vielleicht geht der ein oder andere von uns wie der reiche Jüngling, der zu Jesus gekommen ist und gesagt hat, ich will dir nachfolgen. Vielleicht geht der ein oder andere von uns traurig nach Hause. Aber ich bete dafür, dass der Heilige Geist echt unsere Herzen auch da erreicht, gerade auch an diesem Punkt, in dieser Frage, und wir von ihm erfüllt werden und unser Leben ihm ganz hingeben, ohne Wenn und Aber. Der Begriff Jünger, der begegnet uns ja insbesondere im Neuen Testament sehr häufig. Jesus hatte 12 Jünger um sich herum gesammelt und ist mit ihnen 3 Jahre unterwegs gewesen. Die haben ihn 3 Jahre sozusagen kennengelernt und sein Wort gehört. Und einmal lesen wir auch im Neuen Testament, dass Jesus 72 Jünger aussandte in die Dörfer und Städte mit dem Auftrag, Dämonen auszutreiben, Kranke zu heilen und vom Reich Gottes zu erzählen. Und das, was diese 72 Jünger dann auch erlebt haben auf ihrer Reise, diese Vollmacht, die Jesus ihnen mitgegeben hat, die haben sie erfahren und waren absolut aus dem Häuschen, als sie wieder zurückkamen und das alles sehen durften, was Gott durch sie auch gewirkt hat. Aber im Wesentlichen hatte Jesus mehr Jünger, aber er hat sich 12 Jünger ausgewählt und eingeladen, ihn zu begleiten und 3 Jahre lang, so lang sogar, kennenzulernen und zu verstehen oder ein Stück weit zu verstehen, warum er da ist und warum er gekommen ist. Mit Ausnahme des Judas, der Jesus ja dann später verraten hat und dann auch anschließend Selbstmord beging, spielten die Apostel, wie sie dann auch genannt werden, eine wesentliche Rolle bei der Verbreitung des Evangeliums in der damaligen Zeit. Aber wenn wir uns mal so die Briefe anschauen, dann lesen wir nicht von allen Jüngern im weiteren Verlauf. Also nicht jeder Jünger von Jesus hat einen Brief geschrieben, wird in irgendeiner Weise noch besonders erwähnt. Ich habe jetzt vor einiger Zeit ein Buch gelesen, das ging um einen chinesischen Christen. Ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt, aber da wird erzählt, dass der Apostel Thomas, der Jünger Thomas, nach China gegangen ist, also gereist ist damals und hat dort Gemeinde gegründet, hat dort missioniert. Er war sozusagen der Ursprung der Christen im heutigen China. Er und die anderen Jünger sind dem Auftrag gefolgt, den Jesus ihnen kurz vor seiner Himmelfahrt mitgegeben hat. Und was hat er noch gesagt? Was hat Jesus gesagt, bevor er in den Himmel gegangen ist? Genau. Geht hin in alle Welt. Geht hin. Er fängt an mit, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf der Erde. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und damit hört er nicht auf, sondern er sagt, er gibt ihnen auch eine Ermutigung, seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Erde. Also ihr geht nicht alleine, ich bin da. Ich hatte uns ja bei meiner letzten Predigt im Mai zu diesem Thema die Frage gestellt, gilt dieser Auftrag oder diese Zusage, gilt die auch uns heute oder gilt sie eben nur den Jüngern damals und oder eben Christen mit einer besonderen Berufung? Und ich denke, die meisten stimmen mir zu, dass das Wort Jesu lebendig ist und deswegen genauso damals wie auch heute zu uns redet und auch für uns gilt. Und was wir mit diesem Auftrag und dieser Zusage allerdings machen, das ist dann eine andere Frage. Wir halten also grundsätzlich mal fest, Jesu Auftrag gilt auch uns heute. Punkt. Und dieser Auftrag stellt quasi die Existenzbedingung oder die Existenzberechtigung der Gemeinde Jesu auf dieser Erde dar. Jünger zu machen und ihnen das beibringen, was Jesus gelehrt hat. Das ist es, worum es geht. Es geht nicht in erster Linie um Bibellesen, um Lobpreis, um Anbetung oder um tolle Gemeinschaft. Das ist wichtig, das ist sicherlich nicht belanglos. Aber es dient eben nur dem Unterhalt des Christseins. Es ist nicht das Zentrum des Christseins. Wenn wir uns ein Auto kaufen, dann kaufen wir das ja nicht, um zu tanken und den Luftdruck zu prüfen oder Öl oder das in die Werkstatt zu fahren, dass es da steht, sondern wir kaufen ein Auto, um es zu fahren. Ja, aber die Wartung des Autos, die Unterhaltung des Autos, das ist wichtig, damit das Auto einfach lange funktioniert. Aber es ist nicht der Grund, warum ich ein Auto habe. Es gibt Es gibt Autofans, die sammeln Autos, die kaufen die nicht, um die zu fahren, sondern eben um sie zu pflegen. Das gibt's auch, aber das ist eigentlich nicht der Sinn eines Autos, sondern der ist so, wie ich gerade gesagt habe. Gemeinschaft, Anbetung und auch Bibellesen gehören dazu, um uns immer wieder füllen zu lassen, auch von Gott, und unser Christsein auch so am Laufen zu halten. Aber ohne Mission hat das für sich selbst gesehen keinen Sinn und kein Ziel. Erst durch Mission werden die Dinge lebendig, wird der Glaube lebendig. Und wenn wir Mission reduzieren auf die Missionare, die in ein anderes Land gehen und dort leben, und uns beschränken auf den Beitrag, den wir leisten können, dadurch, dass wir beten oder vielleicht auch Geld spenden, dann haben wir nicht verstanden, worum es geht. Dann beschränken wir letztlich Missionen auf wenige und beziehen uns nicht damit ein. Das ist wichtig, dass die Missionare, die eben auch in ein anderes Land gehen, die kein Einkommen haben, dass sie auch unterstützt werden, auch von anderen Christen, die eben Geld haben, und dass wir für sie beten. Aber Mission sollte auch ein Teil unseres Lebens sein. Ob wir zur Arbeit gehen oder im Fitnessstudio, ob wir uns mit Freunden treffen, Mission ist kein Projekt, sondern das ist ein Lebensstil. Vielleicht machen wir es zu oft zu einem Projekt, zu einer Aktion. Werfen wir doch mal kurz einen Blick auf die Männer, denen Jesus begegnet ist und zur Nachfolge auffordert. Letzte Woche hatten wir ja von Petrus und seinen Freunden gehört, wie sie ihr Boot zur Verfügung gestellt haben, damit Jesus predigt vor den vielen Menschen dort am See Genezareth. Und Jesus hat sie anschließend aufgefordert, werft eure Netze aus. Und sie fangen unglaublich viele Fische, das war der Fang ihres Lebens. Und das Netz droht zu reißen, sie brauchen Hilfe, um es an Land zu ziehen. Und das öffnet dem Petrus die Augen, er ist überwältigt und tief beeindruckt und beschämt. Und er erkennt, ich bin ein sündiger Mensch, Jesus, geh von mir weg. Und Jesus sagt zu ihm, du brauchst dich nicht zu fürchten. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Und da zogen sie die Boote ans Land, ließen alles zurück und schlossen sich ihm an. Und etwas später im gleichen Kapitel, das ist Lukas 5, lesen wir von Levi, einem Zolleinnehmer. Als Jesus am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Zolleinnehmer sitzen, einen Mann namens Levi. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Levi auf, ließ alles zurück und folgte Jesus. Müssen wir uns mal Gedanken drüber machen. Also wir wissen leider nicht zu viel von diesen Begebenheiten, sondern eben nur dieser kurze Moment der Aufforderung und des Loslassens und Gehens. Ich habe mich gefragt, mit was für Gedanken Petrus und der Levi morgens wohl aufgewacht sind und in den Tag gegangen sind. Was haben sie sich so vorgestellt, was so an dem Tag passiert? Jeder wusste, dass er seiner Arbeit nachgehen musste, dass er vielleicht ein paar Leute trifft, die er kennt, aber dass das Leben am Abend anders aussieht als das, was sie am Morgen begonnen hatten, das hätten sie sich wohl auch nicht träumen lassen. Wenn Jesus in unser Leben kommt, dann stellt er unser Leben auf den Kopf. Und welchen Preis dies kosten kann, haben die Jünger, haben der Petrus und der Levi und die vielen anderen am Anfang sicherlich auch nicht so bedacht. Aber eins taten sie, sie ließen los und folgten ihm nach. Es soll heute um den Preis der Nachfolge gehen. Und sicher fallen euch die vielleicht sich ein bisschen mehr so mit der Bibel beschäftigt haben, die ein oder anderen Begebenheiten ein, wo Jesus etwas zu Nachfolge sagt. Und ich möchte heute einen Abschnitt davon besonders hervorheben, wo Jesus die Kosten der Nachfolge sozusagen den Menschen vor den Kopf knallt. Der Preis der Nachfolge ist, seine Familie hinter sich zu lassen. Im Lukas-Evangelium stehen zahlreiche Begebenheiten, wo Jesus den Bedingungen der Nachfolge über die Bedingungen der Nachfolge und den Voraussetzungen eines Jüngers spricht. Wenn wir also Menschen zu Jünger machen, das ist ja der Auftrag, haben wir uns ja jetzt vor Augen geführt, was unser Auftrag ist, Menschen zu Jüngern zu machen, müssen wir wissen, was ein Jünger ist, beziehungsweise was ein Jünger nicht ist. Kann man ja dann danach auch ableiten. Und in Lukas 14 sagt Jesus dreimal ganz klar, wer nicht ein Jünger ist. Und ich lese aus Lukas 14 die Verse 26 bis 27 und 33. Wenn jemand zu mir kommen will, muss er alles andere zurückstellen. Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, der kann nicht mein Jünger sein. Vers 33, wenn ihr nicht allem entsagt, könnt ihr nicht mein Jünger sein. Und in der Elberfelder Bibel, in der Elberfelder Übersetzung, da steht, wer nicht seinen Vater und seine Mutter hasst, also ist noch ein extremerer Begriff, der kann nicht mein Jünger sein. Das ist echt krass und das klingt ja doch ein bisschen überzogen, so diese Anforderung. Die Menschen, die uns am nächsten stehen und die die Zelle der Gesellschaft, also die Familie, die Zelle der Gesellschaft bilden, ja sogar mein eigenes Leben abzulehnen, um Jesus nachzufolgen. Das heißt doch an anderer Stelle, dass wir Vater und Mutter ehren sollen und hier heißt es, wir sollen sie hassen. Da stimmt doch was nicht. Und wir können uns sicherlich denken, dass an dieser Stelle hier nicht der Hass gemeint ist im Sinne von wie seinen Feind hassen. Hier geht es um was anderes. Denn die Familie ist ja die engste Beziehung, die wir haben können. Solange wir aber nicht in der Lage sind, Jesus über diese engsten Beziehungen zu stellen, können wir nicht seine Jünger sein. Es geht also hier vielmehr um eine Priorisierung der Beziehungen. Es gibt Menschen, die sind uns wichtiger, andere, die uns vielleicht nerven oder die uns vielleicht auch verletzt haben oder sowas, sind uns vielleicht nicht so wichtig oder vielleicht besonders wichtig, weil sie uns verletzt haben. Wenn wir aber Jünger Jesu sein wollen, müssen wir in der Lage sein, Jesus über das alles zu stellen. Wir können nicht Mission machen, solange wir nicht bereit sind, unsere Beziehungen neu zu ordnen. Darum geht es. Jetzt leben wir natürlich in Deutschland in einer Kultur, die, ja, in denen natürlich Familie wichtig ist und auch eine große Rolle spielt. Familie immer mehr zerbricht, auch durch Scheidungen, durch Konflikte, durch Krisen. Aber die Familie nicht unbedingt mehr so eine existenzielle Bedeutung hat, weil wir doch sehr stark individualistisch geprägt sind in Deutschland insbesondere und ja, die Familie nicht mehr so diesen Zusammenhalt haben, wie das in vielen anderen Ländern ist, wie das zum Beispiel im Iran ist oder in Indien und vielen anderen Ländern dieser Erde, wo Familie noch was mit Existenz zu tun hat, mit Zusammenhalt, mit Schutz. Und wir können uns selber schützen oft und ist also etwas anders gelagert. Und damit wir es verstehen, und ich habe das vorher auch so nicht gedacht, ich habe gedacht, das ist ja kein Problem, ich kann Jesus so vor meine Beziehung stellen, fällt mir nicht so schwer in meiner Situation. Aber ich habe dort eine Begebenheit gehört in Indien, die mich echt nachdenklich gemacht hat. Da war ein junger Christ, ein junger Mann, der ist gläubig geworden und der hat den Eindruck, dass er Pastor werden soll. Und er geht zu seinem Vater und sagt, Papa, ich möchte gerne Pastor werden. Und der Vater war alles andere als begeistert, weil der Vater war ein Hindu-Priester. Und da sagt der Vater zu ihm, wenn du nicht diesem Glauben absagst, wenn du diesem Jesus nicht absagst, dann bringe ich mich um. Und er hat ihm ein Ultimatum gestellt und hat ihm gesagt, wenn du morgen früh nicht diesem Jesus absagst, dann werde ich mich töten. Und dieser junge Christ war total verzweifelt, ist zu seinem Pastor gegangen und hat ihn gefragt, was er machen soll. Und dieser Pastor hat ihm gesagt, er soll das tun, was Gott von ihm erwartet. Am nächsten Morgen versammelt der Vater die Familie und stellt dem Sohn die Frage, und wie hast du dich entschieden? Und da sagt der Sohn, Papa, ich möchte nicht, dass du dich umbringst. Die Familie, die braucht dich. Aber ich kann diesen Jesus nicht absagen. Und dann hat der Vater sich ein Messer genommen und hat sich die Kehle durchgeschnitten. Und das ist kein Märchen, das ist keine ausgedachte Geschichte, sondern das ist passiert. Und jetzt verstehe ich ein bisschen mehr, was das eigentlich bedeutet, die Familie auch hinter sich zu lassen. Gerade in so einer Kultur, wo es um Ehre geht auch und um Zusammenhalt. Was es dann bedeutet, Jesus die erste Stelle oder sag mal, die Priorität zu geben, die ihm zusteht, die er erwartet. Und was es dann auch für Kosten hat. Ich finde das wirklich krass. Und wenn wir an die Christen denken, im Iran, in Pakistan, in Indien, in vielen anderen Ländern, in Eritrea, in Afrika, überall, wo wir von Christenverfolgung wissen, dann ist es, das glaube ich, das Größte, die größte Herausforderung, dass sie, nämlich wenn sie Christen werden, von ihrer Familie ausgestoßen werden in den meisten Fällen. Um Jünger zu werden, da ist der Standard sehr hoch. Und Jesus verhandelt da auch nicht. Als der reiche junge Mann zu Jesus kam und ihm sagte, er wolle ihm nachfolgen, sagt Jesus zu ihm, kein Problem. Verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. Es gibt viele Menschen, die Jesus eingeladen hat, ihm zu folgen, aber die meisten taten das nicht. Ihnen war der Preis zu hoch. Ist Jesus denn hinter ihnen hergelaufen und hat gesagt, ey, ach komm, ich mache es dir etwas einfacher, ich brauche dringend Hilfe in meinem Team und ich bekomme keinen überzeugt mitzumachen? Hat er nicht gemacht, zumindest wird darüber nicht erzählt. Jesu Standard ist sehr klar. Und wenn ich nicht bereit bin, dazu diesen Preis zu zahlen, dann braucht er mich nicht. Dann braucht er uns nicht. Um Mission zu tun, braucht es, jetzt benutze ich einen Begriff, der leider auch in dem islamischen Umfeld sehr stark gebraucht wird, er braucht radikale Menschen. Ich möchte jetzt gar nicht den Vergleich herholen. Auch wenn die Menschen, die durch ihre Überzeugung böse und wirklich schreckliche Dinge tun, von denen wir täglich hören, radikal sind, aber in einer Weise, die nicht das ist, worum es geht, die nur zerstört und tötet. Und Jesus möchte radikale Christen, Christen, die mit allem bereit sind, ihm zu dienen und seine Jünger zu sein und ihm nachzufolgen. Keine lauen, halbherzigen Menschen, Menschen mit Überzeugung, mit einem Rückgrat aus Stahl, die nicht aus sind auf Anerkennung, sondern die aus sind auf das, was Jesus gerne tun möchte. Jesus geht hier sogar noch ein bisschen weiter. Er sagt, die nicht ihr eigenes Leben hassen, die nicht ihr eigenes Leben ablehnen, können nicht meine Jünger sein. Wie lieb ist uns unser Leben? Also ich hänge schon ziemlich dran. Aber bin ich auch bereit, meine Hobbys, meinen Beruf, meine Bedürfnisse hinten anzustellen? Nicht in den Vordergrund? Nicht mich ständig selbst zu befriedigen an materiellen Dingen, die vielleicht mein Leben so bestimmen? Wenn Jesus heute zu dir, zu mir sagen würde, verkauf dein Haus und folge mir nach, was würden wir da tun? Der Preis der Nachfolge ist sein Kreuz tragen. Lukas 14, Vers 27, da steht, da sagt Jesus, wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, der kann nicht mein Jünger sein. Und im Kontext dieser Zeit war das Kreuz ein Folterinstrument, also nicht so ein Kettchen, was wir heute um den Hals haben oder als Tattoo irgendwo am Körper, sondern es war ein Folterinstrument. Und damals war es üblich, dass der Todeskandidat zu dem Lagerhaus geführt wurde, wo er sein Kreuz abholte. Und dann musste er das Kreuz an den Ort tragen, wo er dann hingerichtet wurde. In Jerusalem war das die Müllkippe, da war das Golgatha, wo Jesus auch später hingerichtet wurde. Und das Bild, das was Jesus den Zuhörern, das ist das Bild, was Jesus diesen Zuhörern vor Augen führt, der sein Kreuz nicht auf sich nimmt, kann mir nicht nachfolgen. Und ich fand den Gedanken ganz interessant, der da gesagt wurde, was glaubt ihr, was so ein Todeskandidat denkt, wenn er sein Kreuz auf dem Rücken zu seiner Hinrichtungsstätte trägt? Denkt er an seinen Rentenplan oder wie er aussieht, wie er gekleidet ist oder wo er seinen nächsten Urlaub verbringt? Also Quatsch, natürlich. Es gibt nur eine Sache, worüber er nachdenkt, nämlich über sein Lebensende. Und das, was Jesus hier sagt und meint, um ein effektiver Jünger zu sein, müssen wir in diesem Leben die Art des Denkens haben und nicht mit diesen ganzen Lebensfragen beschäftigt sein. Unser Fokus sollte auf das Wesentliche gerichtet sein, auf das Hier und Jetzt. Wir wissen, dass wir irgendwann mal sterben werden. Wir wissen nicht wann. Und was nehmen wir mit? Nicht viel. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Gibt es so einen Spruch auch im Iran, wenn man stirbt? Verstehst du das? Das letzte Hemd? Das letzte Hemd hat keine Taschen. Also du kannst nichts mitnehmen. Das ist eine deutsche Redewendung. Aber wie viel Kram haben wir jetzt? Und wie wertvoll ist das für uns? Wir leben, um immer mehr zu bekommen. Aber der Mensch, der gekreuzigt wird, der denkt über sowas nicht mehr nach. Um also jünger zu sein, dürfen wir nicht mit materiellen Sorgen beschäftigt sein und mit dem, was andere über uns denken. Das ist uns ja auch oft sehr wichtig. Unser Fokus soll auf die Mission Jesu gerichtet sein. Der Preis der Nachfolge ist, allem zu entsagen. Wenn ihr nicht allem entsagt, könnt ihr nicht mein Jünger sein. Wenn wir Jünger werden oder andere zu Jüngern machen, müssen wir von den Dingen dieser Welt völlig losgelöst sein. Es heißt nicht, dass wir nichts haben dürfen, aber es geht um diese Verbundenheit, um unsere Verbundenheit mit diesen Dingen. Als der reiche junge Mann von Jesus wegging, da heißt es, er war sehr traurig. Wie viel hatte er verloren? Nichts. Er hatte nichts verloren, aber es heißt, dass er traurig von Jesus wegging. Und warum? Allein nur der Gedanke, das zu verlieren oder abzugeben, das war schon schlecht genug. Und wenn wir uns dagegen dann mal die Geschichte von dem Zachäus anschauen, hat Jesus von ihm gefordert, dass er irgendetwas abgeben soll? Es wird zumindest nichts davon gesagt. Und was hat Zachäus gegeben? Er hat die Hälfte seines Besitzes abgegeben. Aber Jesus hat das gar nicht gefordert. Warum? Wie konnte das sein? Zachäus wurde durch die Begegnung mit Jesus davon befreit. Es hatte nicht mehr die Priorität. Schauen wir uns mal die Gemeinde in Jerusalem, die erste Gemeinde in Jerusalem an. Was haben sie gegeben? 10%? 10% wäre ja so üblich. Also das Volk Israel, da ging es um 10%, was man Gott gibt. Nein, sie haben gegeben, bis alle Bedürfnisse gestillt waren. Das heißt, es gab keinen Mangel unter ihnen. Sie haben nicht nur das gegeben, was in ihren Taschen war, sie haben sogar ihren Besitz verkauft. Und wie haben sie das schaffen können? Weil sie nicht mehr damit verbunden waren. Der Herr braucht es, er soll es haben. In der Gemeinde wird ja auch immer oder oft, sag ich mal, von dem Zehnten gesprochen, den wir geben sollen. Dabei handelt es sich aber um so ein alttestamentliches Konzept. Im Neuen Testament fordert Jesus 50%, 80%, 100%, alles. Wir haben uns selbst auf 10% reduziert. Um Jünger zu sein, geht es nicht um 10%, es geht um 100%. Sind wir bereit, Jesus 100% unseres Lebens zu geben? Das Ergebnis der früheren Gemeinde war, wurden täglich hinzugetan, die gerettet werden sollten. Die Gemeinde wuchs. Wünschen wir uns das auch? Wie würde unser Leben oder unsere Gemeinde aussehen, wenn wir eine 100% Gemeinde wären? Sind wir zufrieden mit der Frucht in unserem Leben? Ich kann von mir sagen, dass ich lange, lange, lange unzufrieden war über das, was sich in meinem Leben so tut, obwohl ich gedacht habe, ich wäre ein guter Christ und ich hätte so vieles schon verstanden. Und im Prinzip habe ich gemerkt, wie sehr mein Leben doch an Dingen hängt, die ich am Ende nicht mitnehmen kann und auch heute noch tue. Deswegen ist es ein Prozess, in dem ich mich da auch befinde. Und das macht unzufrieden. Sind wir zufrieden mit dem Leben in unserer Gemeinde, mit der Entwicklung in unserer Gemeinde, in unserer Stadt oder in unserem Land, gerade auch in Bezug auf den Glauben? Was nehmen wir so wahr in unserer Gesellschaft? Was passiert? Interessieren sich die Menschen für Gott? Können wir das überhaupt beurteilen? Können wir das überhaupt sagen? Ja oder nein? Haben wir sie gefragt? Was nehmen wir an? Nee, wahrscheinlich nicht. Sonst gäbe es nicht so viel Leid, nicht so viel Böses. Aber vielleicht ist das gerade der Schrei nach dem Frieden und nach Erlösung, den die Menschen haben. Wenn wir nicht bereit sind, unser Leben verändern zu lassen, wird sich auch nichts ändern. Weder in unserem Leben noch in der Gemeinde noch in unserem Umfeld. Es gibt viele Stellen in der Bibel, die über Jüngerschaft und Nachfolge sprechen. Alleine in Lukas 9, lest das mal durch, gibt es zwei Stellen, wo Jesus so radikale, so klare Aufforderungen, über solche klaren Aufforderungen spricht und Konsequenzen. Aber diese drei Voraussetzungen, die Jesus hier nennt, sind nicht verhandelbar. Seine Familie hinten anstellen. Sein Kreuz zu tragen, in dem Sinne, wie gesagt, und allem zu entsagen. Und diese Frage, die ich jetzt stelle, die kann wirklich nur jeder für sich selbst beantworten. Und ich würde die mit Ja beantworten, aber möchtest du ein Jünger Jesu sein? Und ich möchte, dass dieses Aber verschwindet in meinem Leben, dass dieses Aber in meinem Glauben einfach weggeht, dass ich konsequenter bin, einfach auch in dem, was Christsein bedeutet, was Jünger, Nachfolger sein bedeutet, auch auf die Gefahr hin, dass sich in meinem Leben etwas an den Umständen ändert. Es muss jeder für sich auch in seinem Kontext, in seinem Leben einfach prüfen, wie ist das, was Jesus hier sagt, zu verstehen, beziehungsweise wie kann ich das in meinem Leben umsetzen? Aber es kann sein, dass es nicht bequem sein wird. Ich bin aber davon überzeugt, wenn Jesus solche Anforderungen stellt, wie immer die auch nachher an Konsequenzen aussehen, dass er es nicht tut, um uns da zu quälen oder uns irgendwie zu, dass wir uns damit kasteien oder unzufrieden sind. Sein Ziel, seine Vision für die Christen auf dieser Erde ist Mission. Das ist die Verkündigung des Evangeliums auf dieser Erde. Und da, wo das Wort Gottes, wo das Evangelium verkündet wird, da da hat es Konsequenzen. Bei uns ist das easy vielleicht, ne? Vielleicht ist es das Gesicht, was wir verlieren, dass die Leute plötzlich merken, boah, der ist ja fromm und boah, was redet der da? In vielen anderen Ländern ist das gar nicht easy. Da hat das Konsequenzen, die bis zum Tod führen können. Zu Gefängnis, zu Folter, zu Verlust von Hab und Gut. Ich frage mich, welche Christen haben es leichter, Jesus nachzufolgen? Genau. Die sind nämlich angewiesen auf diese Zusage, die Jesus gibt. Mir ist alle Macht gegeben und siehe, ich bin bei euch alle Tage. Und Jesus hat nicht versprochen und ich gebe euch ein langes Leben. Wir sind in einer komfortablen Situation und die Frage, die ich mir stelle, welche Bedeutung hat dann dieses Wort für uns? Müssen wir uns nach Verfolgung sehnen, damit wir das nachvollziehen können und in dem Willen Gottes zu leben? Müssen wir alles verkaufen, verzichten, um möglichst arm zu sein, um die Abhängigkeit zu Jesus noch mehr wahrzunehmen? Es wäre absurd. Aber es geht um unsere Haltung dazu. Welche Bedeutung, welche Haltung habe ich zu dem, was ich habe, was ich auch genießen kann? Ein anderer Gedanke noch vielleicht zum Schluss. Wir merken, dass der Widerstand gegen die Christen immer größer wird, auch in unserem Land. Das fängt vielleicht sogar damit an, mit so ganz unterschwelligen und nicht so ganz so offensichtlichen Dingen wie moralische Gesichtspunkte. Zum Beispiel, was jetzt auch viel diskutiert wird, gleichgeschlechtliche Ehe. Ja, ist das möglich? Ja, will man, dass das möglich ist, dass die den gleichen Schutz, gleichen Rechte bekommen wie die klassische Ehe mit Mann und Frau? So, wie äußern wir uns dazu? Wie nehmen wir dazu Stellung? Oder zu Homosexualität oder Dinge, wo die Gesellschaft mehr und mehr diese moralischen, aber auch die christlichen Werte, die Gott uns ja gibt, verliert. Wie positionieren wir uns dazu in Diskussion? Das ist das, wo wir konfrontiert werden. Und wenn wir sehen, wie nah der Terror auch immer, ich will jetzt keine Angst machen, das machen die Medien schon genug, aber die zu sehen, wie Menschen bereit sind, auf ihre Überzeugung hin einfach nur zu töten, in der Meinung und dem Glauben, dass das der Wille Allahs ist. Das rückt immer näher. Und wir wissen nicht, wie sich unsere Zeit in Zukunft entwickelt und was uns Christen herausfordern wird hier in Deutschland, wo wir gefordert werden, Stellung zu beziehen, auch zu unserem Glauben und zu dem, wovon wir überzeugt sind. Und vielleicht fangen wir heute damit an, uns einfach auch vorzubereiten, dass wir das Ziel, das was Jesus hat, nämlich Mission, die Menschen mit seiner Liebe, mit seinem Evangelium zu erreichen, für uns zu eigen machen und darauf unseren Blick werfen und nicht auf das, was wir sowieso nicht mitnehmen können. Amen.